Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur ersten Pressekonferenz im Kingdom of God. Ist das lustig? Ich weiß es nicht. Ey, wie fühlt sich das an für euch? Fahnen schwenken im Worship, hier so postiert zwischen den Fahnen. Eigentlich eine Situation, die uns durchaus bekannt ist. Wir sehen das ständig im Fernsehen. Andauernd hast du solche Bilder und doch, wie Pressekonferenz, Kingdom of God, fühlt sich schon befremdlich an. Gut, für uns Deutschen, nee, ich habe mir das mal angeguckt, also bei uns sehen Pressekonferenzen ja so aus. Ich finde, so ein bisschen Flagge zeigen könnten wir Deutschen auch mal. Gut, habe ich gestern gesehen, anderer Parteitag, da waren gleich 16 Flaggen, das ist dann vielleicht ein bisschen viel des Guten. Aber so ein bisschen gehört das dazu, oder? Wir kennen das von den Nationen, wir kennen das von Sportinstitutionen, wenn das IOC auftritt, wenn hier irgendwie europamäßig, das ist das Normalste der Welt. Dass wir in die Öffentlichkeit gehen und Fahne zeigen, Flagge bekennen, uns positionieren. Warum fällt uns das so schwer? Warum fällt uns das im Worship oft so schwer, was im Fußballstadion so einfach ist? Warum sind wir da so gehemmt, so zurückhaltend? Das, was eigentlich doch unsere Kultur ist und wir auch leben da draußen, fällt uns hier drinnen oft irgendwie so befremdlich oder wir sind so träge oder ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, ein bisschen was hat es damit zu tun, wie wir mit dem Thema Christsein umgehen, was Christsein überhaupt für uns bedeutet. Glauben verstehen wir als Privatsache. Ey, ganz ehrlich, in unserer Gesellschaft, in unserem Land, Glaube, man kann es ist okay, du musst dich dafür jetzt nicht entschuldigen, aber das muss schon jeder für sich ausmachen irgendwie. Da muss jeder so seine eigene Überzeugung finden, jeder seine Position finden. Und wir reden da auch nicht rein beim anderen. Glaube als Privatsache, das, was man mit sich ausmacht. Ich glaube, das Christentum ist für die allermeisten in unserem Land eine Religion, die unser Schicksal klärt. Also eine Religion, die irgendwie klärt, wie mag es wohl weitergehen nach dem Tod. Himmel oder Hölle oder ewig oder Ende oder Schlafen oder das klärt die Religion Christsein. Und damit sind wir unendlich weit entfernt von dem, was Jesus eigentlich mal begonnen hat. Und wisst ihr, ich rücke jetzt die Fahnen mal so ein bisschen nach außen, weil sonst wird es ganz arg schwierig für euch, mich zu sehen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich mache das Gleiche. Schon allein der Gerechtigkeit willen. Sie bleiben ja da, gell? Sie sind nicht weg. Und sie werden uns auch die ganze Serie über begleiten. Jesus hat im Grunde genommen keine Religion gestartet. Es war nie sein Ansinnen, so parallel zum Judentum einfach nochmal was Neues zu starten. Tatsächlich ist es so, dass Jesus extrem wenig über das Leben nach dem Tod gesprochen hat. Ist für uns heute kaum noch vorstellbar, weil das ja unser Main Topic ist als Christen, was dann im Jenseits mal ist. Jesus hat nur ganz wenig darüber gesprochen. Und das, was er gesprochen hat, das halten wir heute kaum noch aus. Das können wir kaum noch stehen lassen. Weil Jesus war fadengrad in dem, wie er über das Leben nach dem Tod gesprochen hat. Jesus hat gesagt, es wird ein Tag kommen, an dem werden alle Menschen ausnahmslos, ganz egal wie sie gelebt haben, alle Menschen vor dem Richter Stuhl Gottes stehen. Und schon das Wort, das löst Allergie in uns aus, wie Gott als Richter. Ja, nee, das von dem Bild müssen wir uns verabschieden, weil Gesetzlichkeit und alles schwierig und so. Aber genau so nennt Jesus das. Er sagt, wir werden vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und vor diesem Richterstuhl wird niemand, kein einziger, aufgrund seiner guten Taten bestehen. Nicht ein einziger. Und Jesus sagt auch nicht, du wirst auch nicht bestehen, weil du gelebt hast und gesagt hast, ich halte das für wahr. Ich glaube, dass Jesus gelebt hat. Ich glaube sogar, dass er gestorben ist. Ich glaube sogar, dass er auferstanden ist. Jesus sagt einzig und allein, diejenigen, die sich vor dem Richter als schuldig bekennen. Ja, ich bin schuldig geworden vor dir. Aber meine Schuld hat dieser Jesus am Kreuz bezahlt. Sie ist da, wir reden sie nicht weg. Aber ich muss die Konsequenz nicht tragen, weil sie ein anderer schon bezahlt hat. Das sind die einzigen, die bestehen werden. Und dann ist es so ein ganz bisschen wie bei Trump diese Woche. Schuldig, aber keine Strafe. Bisschen wild. Im Gegensatz zu Trump hat für uns jemand bezahlt. Das ist der große Unterschied. Also nicht jetzt falsch verstehen. Der Jesus hat auch für den Trump bezahlt. Ich meinte jetzt seinen Prozess. Aber Tatsache ist, Jesus redet tatsächlich extrem wenig über das Leben nach dem Tod. Das ist nicht sein Thema. Das ist nicht das, worum er sich dreht und sich beschäftigt. Es ist ein ganz anderes. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wir haben aus diesem Wort ewig etwas gemacht, was nach unserem Tod beginnt. Und das haben wir daraus gemacht, das hat Jesus nie gelehrt. Ewiges Leben beginnt bei ihm heute. Ewig ist für ihn keine Zeitangabe, sondern eine Qualitätsangabe. Ein anderes Leben beginnt und das nennt er ewiges Leben. Und er verrät uns, wie wir das haben können. Ich versichere dir, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Jesus sagt, wer sich dafür entscheidet, wer diesen Stellvertreter-Tod für sich in Anspruch nimmt, der macht das äußerlich sichtbar, indem er ins Wasser geht, indem er sich taufen lässt. Und ganz ehrlich, ich verstehe manchmal all die Diskussionen nicht. Ich kenne sie, aber ich verstehe sie nicht. Da heißt es nicht, dass man ein Baby, das nichts versteht, das alles nicht verstanden hat, nimmt 3 Tropfen Wasser und dann war es das auch. Das sagt Jesus einfach gar nicht. Er sagt, der diese Entscheidung getroffen hat, dass Jesus für ihn gestorben ist, der macht das zum sichtbaren Zeichen, dass er ins Wasser geht. Wer glaubt und getauft ist, und der wird den Heiligen Geist bekommen. Und jetzt ist das Krasse, er sagt, wenn das geschehen ist, dann bist du neu geboren. Ein neues Leben ist entstanden. Und das Lustige ist, wir werden nicht als Einzelkinder geboren. Das glauben wir. Ich meiner, mir, mich. Nein, neu geboren. Durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Wenn du neu geboren wirst, dann wirst du in eine Familie hineingeboren. Ihr könnt das mal ganz kurz machen. Frag mal deinen Nebensitzer, falls du es nicht weißt, wie er heißt, und dann sag mal, hallo Bruder, hallo Schwester. Hey, und jetzt entsteht was, was für uns eigentlich so voll altmodisch ist. Aber versteht ihr, warum die Alten traditionell immer in der Gemeinde von Brüder und Schwester geredet haben? Es ist die Familie, in die wir hineingeboren sind. Und wir sind Bürger seines Volkes, seines Reiches. Auf einmal ist das mit den Fahnen gar nicht mehr so komisch. Hey, das sind unsere Fahnen. Wir könnten eine deutsche Fahne hinstellen, dann würden sich ein paar seltsam fühlen vielleicht. Aber in dem Moment, wo wir das Königreich Gottes ausdrücken nach außen, fühlt sich's komisch an. Warum? Wir sind Bürger seines Volkes, in sein Reich hineingeboren. Und Jesus fordert uns auf, und das ist ihm wirklich ernst, das ist Kern seiner Message. Er sagt, mit diesem hineingeboren werden soll sich unser Denken verändern. Unser Mindset soll neu gestaltet sein. Wir brauchen ein Kingdom Mind. Also eine Perspektive, das Leben auf das Königreich Gottes zu sehen und zu denken und zu fühlen und zu bewerten. Kingdom Mind, deshalb heißt diese Serie so, die wir uns diesen Monat und darüber hinaus anschauen. Das ganze Jahresmotto ist Kingdom Mind, weil Jesus sagt, hey, wenn du neu geboren bist, dann ende dein Mindset. Eigne dir das neue Mindset an. Und das ist mega spannend. Jesus kündigt an, wie sich dieses Kingdom Mind ausbreiten wird. Er macht es prophetisch. Er sagt, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Und dieser Satz ist für mich viel zu unbeachtet in der Bibel. Wann immer ich reden höre, uns Christen, reden wir über Matthäus 28, ja, der Missionsbefehl. Deshalb geht hinaus und tauft und lehrt und ich bin bei euch. So, aber dieser Satz, über den reden wir viel zu selten. Und ich möchte ihn mit dir auseinanderrupfen, weil so unglaublich viel drinsteckt. Und das beginnt mit einem Aber. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Deutsch ist manchmal, an manchen Stellen echt logisch. Wenn ein Satz im Deutschen mit aber beginnt, dann heißt das, dass jetzt ein Gegensatz kommt zu etwas, was davor gesagt wurde. Ein Gegensatz zu dem, was davor schon gesagt wurde. Das heißt also, die Bibelstelle beginnt hier gar nicht, sondern es ist davor etwas gesagt worden. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortet Jesus, die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber, wisst ihr, wenn die Jünger hier an dieser Stelle nach dem neuen Israel fragen, da geht es nicht um Lokalpolitik. Das ist nicht der Thema. Hier geht es viel, 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 viel weiter. Das neue Israel ist die Endzeitprophetie der Juden. Das ist die Erfüllung von allem, was sie glauben. Das ist das, wofür sie leben, wohin sie leben, was kommen wird, das neue Israel. Und hey, die Frage ist so tief und so berechtigt. Sie sagen, Jesus, wann ist es soweit? Wann wird das kommen? Und jetzt frage ich dich mal, mach das mal zu deiner ganz persönlichen Frage für dich als gläubiger Mensch. Hey, es gibt so viel Verheißungen für dein Leben in der Bibel. Jesus, wann werde ich endlich gesund sein? Wann werde ich endlich frei sein? Wirklich frei. Wann werde ich dieser gesegnete Mensch sein? Wann wird Friede in meinem Herz sein? Merkt ihr das? Diese ganzen Prophezeiungen für dich und dein christliches Leben ist die Frage an Jesus. Wann wird es soweit sein? Oh, ich kenne die Frage so gut. Wann wird es soweit sein? Und Jesus sagt, sag ich dir nicht. Das hat allein der Vater bestimmt. Ich gebe dir keine Antwort. Aber, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Okay. Also diese ganzen Erfüllungen meines Glaubens, weiß ich nicht, wann es geschieht, aber ich werde den Heiligen Geist bekommen. Und jetzt wird in manchen christlichen Kreisen etwas ganz brutal verdreht. Jetzt wird gelehrt, auch in unserem Land, auch in deutschen Gemeinden wird gelehrt, also du wirst den Heiligen Geist bekommen und dann passiert all das. Wenn du den Heiligen Geist bekommst, wirst du gesund sein. Wenn du den Heiligen Geist bekommst, dann wirst du frei sein. Wenn du den Heiligen Geist bekommst, dann wirst du gesegnet sein. Das sagt Jesus hier nicht. Ich weiß nicht, wie Gemeinden da je drauf gekommen sind, das so zu formulieren. Das sagt Jesus nicht. Er sagt, ihr werdet den Geist bekommen. Okay, und dann? Durch seine Kraft werdet ihr meine Zeugen sein. Das heißt nicht, und dann wird Hokus Pokus spooky Dinge passieren. Das heißt an der Stelle erstmal gar nicht. Das heißt, ihr werdet diese Kraft bekommen und ihr werdet Zeugen sein. Und jetzt frage ich dich mal ganz ehrlich, vielleicht wird es jetzt ein bisschen blöd für dich, weil es sich doof anfühlt. Für was sind wir Zeugen? Wir Christen. Wisst ihr, vor Gericht gibt es eine ganz einfache Regelung. Ein Zeuge kann das bezeugen, was er selber gesehen, was er selber erlebt hat. Und wenn er Dinge erzählt, die er nicht selber gesehen und nicht selber erlebt hat, dann nennt man das Hörensagen und das ist vor Gericht nicht belastbar. Aha, könnte es eventuell sein, dass es ein Schwachpunkt von uns Christen ist? Dass wir ständig meinen, wir müssten etwas bezeugen, was wir selber weder gesehen noch erlebt haben. Weil wir meinen, das gehört sich so als frommer Mensch. Aber was können wir dann bezeugen? Was ist es dann, was wir als Zeugnis abgeben sollen? Und da kannst du dich voll entspannen und locker machen, weil dafür sorgt Jesus selber. Er sagt zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, habt es wieder. Der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in unbekannten Sprachen reden, gefährliche Schlangen, tödliches Gift wird ihnen nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Hey, das ist eine komplett andere Reihenfolge. Die spooky Dinge geschehen, aber in einer anderen Reihenfolge. Geht hinaus und bezeugt, ja was, die rettende Botschaft. Und die ist gar nicht so unendlich kompliziert, wie wir Theologen sie machen. Wer glaubt und getauft ist, wird gerettet und wer es nicht tut, ist nicht gerettet. So easy ist es. Ja, aber, ja genau, das ist unser Problem. Jesus sagt, geht hinaus, verkündet die rettende Botschaft und dann werden uns Wunder folgen. Und dann kannst du Zeugnis ablegen von diesen Wundern, die du dann erlebst. Und lasst uns mal wirklich anfangen, das ernst zu nehmen, nur das zu bezeugen, was wir wirklich gelebt und erlebt haben. Und ihr werdet merken, wir werden sehr viel glaubwürdiger, sehr viel durchschlagskräftiger mit unserem Zeugnis, weil es echt ist. Jetzt gibt Jesus noch eine Strategie, wie wir vorgehen sollen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, zuerst dann in Judäa und bis an die Enden der Erde. Das heißt, in Jerusalem ist dein engster Kreis. Ihr müsst euch wirklich geografisch vorstellen, was er da seinen Jüngern sagt. Er sagt, beginnt mit eurem Zeugnis in eurem engsten Kreis. Und dann geht ein Schritt weiter. Dann geht man in eure Region hinein. Geht mal in das, was euch umgibt, so euer engstes Feld. Und dann geht in eure Nation hinein. Kingdom Mind für Deutschland. Und dann geht bis an die Enden der Erde. Da ist eine ganz klare Strategie drinnen. Das sind Wellen, wie Gott sein Reich mit dir baut. Hey, und wir wollen uns in dieser Serie jetzt in den nächsten Wochen diese Wellen anschauen. Wie arbeitet Gott mit dir und mit mir in diesen Wellen? Und heute soll es im Rest dieser Predigt um Jerusalem gehen, um deinen engsten Kreis, um das, was dich unmittelbar umgibt. Und ich freue mich wie Bolle, dass ich das nicht selber bezeugen darf jetzt, sondern dass der Tamer jetzt zu uns kommt, weil er hat eine mega Geschichte. Tamer, einen Riesenapplaus dir.
Ja, vielen Dank für den Applaus, für die Vorstoßlorbeeren. Mike hat schon gesagt, ich heiße Tamer Boskurt, bin fast 50 Jahre alt, fast 25 Jahre verheiratet. Und meine Frau Tamara und ich, wir haben zwei erwachsene Kinder mit 20 und 18. Und wie ihr es so ein bisschen an meinem Namen hört, heute sagt man, ich bin kein Bio-Deutscher. Ich bin quasi in einem typischen türkischen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern, Vater und Mutter, waren türkische Gastarbeiter in Deutschland. Und könnt ihr euch vorstellen, dass ich auch nicht schon immer Christ war, sondern ich war früher Moslem. Meine Eltern waren keine so frommen Muslime. Bei uns gab es zum Beispiel immer Schweinefleisch zu essen. Wir haben das natürlich verheimlicht, weil das hat dann immer zu einer gewissen Ächtung geführt. Aber trotzdem haben sich meine Eltern und auch ich, wir haben uns als Moslems bezeichnet und haben Allah angebetet und an den Propheten geglaubt. Und dann ist etwas passiert. 1997 ist mir meine heutige Frau Tamara über den Weg gelaufen. Und sie kommt aus einem christlichen Elternhaus. Und sie war nicht nur selber in einem Elternhaus aufgewachsen, sondern war selber auch wiedergeboren, hat ihre Entscheidung mit Jesus festgemacht gehabt. Und da könnt ihr euch vorstellen, wenn sich zwei junge Menschen begegnen, einmal aus dem christlichen Elternhaus und einmal aus dem muslimischen Elternhaus, da haben die Eltern wahrscheinlich nicht sofort Juhu geschrien, weil natürlich aus dieser Bekanntschaft dann irgendwann mal eine Art Beziehung wurde. Ja, Tamara hat mir immer ganz klar zu verstehen gegeben, wo die Grenzen dieser Beziehung sind. Also waren wir irgendwie zusammen, aber auch irgendwie nicht zusammen. Aber sie hat mir immer von ihrem Glauben erzählt und ich habe auch in ihrem Elternhaus, in dem ich immer freundlich aufgenommen wurde, gelernt, was es bedeutet, Christ zu sein. Ja, also mein Kopf wurde so ein bisschen geordnet, weil ich habe immer so die Vorstellung gehabt, Gott ist ein alter Mann mit einem weißen Bart, der ist irgendwo im Himmel und dann gibt es einen Jesus, der wohnt wahrscheinlich im Vatikan, da gibt es irgendwo eine Tierklingel, wo man dann klingeln kann. Und die Muslime sagen halt Allah und die Christen sagen Jesus, aber irgendwann mal sind wir alle vor diesem gleichen Schöpfer. Und erst so durch die Gespräche mit Tamara und durch die Bibel, die mir meine Schwiegermutter damals dann geschenkt hat, habe ich mich selber damit beschäftigt und habe eins festgestellt, was ich als Moslem nicht kannte, nämlich Heilsgewissheit. Ein Moslem hat keine Heilsgewissheit. Und ich bin heute dankbar, dass Tamara immer ein Zeugnis war und immer zu ihrem Glauben gestanden ist. Und meine Fragen waren natürlich sehr herausfordernd. Und sie konnte mir diese Fragen dann beantworten. Und dann war der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich selber dann bekehrt habe. Damals habe ich das Übergabegebet bei meinem Schwiegervater gesprochen und dachte eigentlich, dadurch ja, dass meine Eltern keine so richtigen Muslime sind, erzähle ich ihnen, hey, passt auf, ich bin jetzt Christ und ich gehe jetzt in den Gottesdienst, aber ansonsten ändert sich nichts. Pustekuchen. Ich habe meinen Eltern erzählt, dass ich Christ geworden bin und dass ich in den Gottesdienst gehen möchte. Und dann hat sich der Teufel aufgemacht. Ne? Und meine Eltern haben sich verändert. Und ich hatte schon immer eine gute Beziehung zu meinen Eltern. Und diese Beziehung wurde dann einfach auf die Probe gestellt. Und am Ende war es dann so weit, dass meine Eltern mich vor die Wahl gestellt haben, wir oder dein Glaube. Also so weit ging das. Ich hatte Gott sei Dank nicht wie in anderen Familien Angst haben müssen um mein Leben oder meine Gesundheit. Aber ich wurde vor die Wahl gestellt, meinen Glauben zu leben oder die Beziehung zu meinen Eltern aufzugeben. Und ich weiß noch genau, im Februar 2000 war es, da war ich mit Tamara zusammen in einem Gottesdienst in Esslingen bei einer messianisch-jüdischen Gemeinde, wo ich in meinem Herzen die Entscheidung festgemacht habe und gesagt habe, ich gebe meine Eltern auf. Und habe mich dann taufen lassen, wir haben geheiratet. Meine Eltern haben es schließlich akzeptiert, aber es war immer eine große Diskussion, weil ich natürlich meinen Eltern gegenüber auch ein Zeugnis war. Und meine Eltern haben es am Anfang nicht ertragen können, dass ich ihnen zu den islamischen Feiertagen nie gratuliert habe, weil meine Eltern haben immer uns zu Weihnachten gratuliert. So war ihre Argumentation. Aber ich wusste, ich darf von dem eroberten Land keine Handbreit abgeben. Und meine Schwester, die am meisten gegen meine Bekehrung war, hat mich eines Tages angerufen. Ich kam nach Hause und dann klingelt mein Telefon und dann war meine Schwester am Telefon und sagt mir, Tamer, ich habe ein Problem, ich kann nur mit dir darüber reden. Und sie war nicht gläubig und hat mir erzählt, sie hat seit einigen Wochen und Monaten ständig Selbstmordgedanken, obwohl es dafür gar keinen Grund gibt. Und wie sie das sagt, kam mir in den Sinn Okkultismus. Und dann habe ich sie gefragt, hast du irgendwas mit Okkultismus zu tun gehabt? Und dann sagt sie, ja, ich war bei einem Wahrsager und habe mir die Zukunft voraussagen lassen. Und dann habe ich ihr erklärt, was die Bibel und Gott über Okkultismus sagt. Und dann hat sie gefragt, wie werde ich das los? Und dann habe ich ihr gesagt, ich kann mit dir beten. Und wenn Gott Gnade schenkt, wirst du es los. Und ich habe am Telefon mit ihr gebetet. Ich sage Amen, sie sagt, es ist weg. Dann hat sie sich bekehrt, hat sie sich taufen lassen und ist gläubig geworden. Und dann habe ich verstanden, wir haben damals zu der Hochzeit Tamara und ich das Wort bekommen aus der Apostelgeschichte 16. Glaube du an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus errettet werden. Mein Haus damals war mein Elternhaus. Dann ging es weiter. Meine Mutter wäre schwer krank. Sie hatte starke Depressionen gehabt. Ich bin dann zu unserem Gemeindeleiter damals gegangen und habe gefragt, ob wir denn mit meiner Mutter beten können. Und die Antwort war, ich bin kein Wunderheiler. Wir können ihr das Evangelium erklären und wenn Gott Gnade schenkt, wird sie heil. Sie kam aus ihren Depressionen raus und hat dann bekannt, Jesus hat mich gesund gemacht. Dann ging es weiter mit meinem Vater. Jahrelang haben wir ihm immer wieder die Bibel erklärt. Er hat immer gesagt, nein, ich bin zu alt, um meinen Glauben zu wechseln. Er hat akzeptiert gehabt, dass sein Sohn und seine Frau und die Tochter Christen geworden sind, aber er hat immer für sich selber gesagt, ich bin zu alt, ich muss das nicht mehr. Ein halbes Jahr vor seinem Tod ist er schwer krank geworden, kam nach Münsingen in die Klinik und danach in eine Kurzzeitpflege. Und ich weiß noch, wie ich ihn in der Kurzzeitpflege besucht habe und er gesagt hat, Jesus hat mich geheilt. Und auch er ist am Ende dann kurz vor knapp gläubig dann gestorben. Das ist meine Geschichte. Alles zur Ehre Gottes.
Mega krass. Wirklich, Tamer, vielen, vielen Dank, dass du uns mit reingenommen hast in dein Zeugnis. Weißt du, und das ist es genau, um das es gehen soll in dieser Serie auch. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen, gegenseitig Mut machen. Das, was Jesus da angekündigt hat vor 2000 Jahren, ist heute noch gültig. Er sagt, geht hinaus und verkündet die rettende Botschaft. Und ich finde es so krass an diesem speziellen Zeugnis, dass es eben nicht war, ja, schick die Wunderheiler, schick die mit der Gabe so und so, sondern sie sind einfach hergegangen und haben diese rettende Botschaft verkündet. Und Jesus lässt die Wunder folgen. Und dann gibt es ein Zeugnis. Ey, und das ermutigt mich so dermaßen und ich möchte dich einfach heute challengen. Geh in dein Jerusalem, geh in deinen engsten Kreis. Vielleicht sind es deine Eltern, deine Geschwister, deine direkten Nachbarn, deine direkten Arbeitskollegen. Frag Gott. Bete darum. Sag Gott, wer ist es von diesen, die du mir jetzt aufs Herz legst? Und wir haben hier im ICF, in dieser Bewegung, einen Begriff für diese Menschen. Wir nennen sie VIPs. Nicht, weil sie mehr Geld haben oder mehr Klicks bei Instagram haben, sondern weil sie für dich very important sind. Weil du sagst, ohne diesen Mensch möchte ich den Himmel nicht erleben. Und frag Gott, wer dein VIP ist. Vielleicht ist es einer, vielleicht sind es zwei oder fünf. Und ihr seht es am Tamar, Gott reagiert. In dem Fall hat er gesagt, wenn du glaubst und treu bleibst, wird dein ganzes Haus. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber Gott ist treu. Und wenn du vorangehst und treu bist in dem, dass du bekennst, dann wird er treu sein und sich zu dir stellen und Wunder tun. Lass uns aufstehen jetzt für diesen Song und Jesus alle Ehre geben. Denn er allein ist es würdig in unserem Reich, dass wir ihm die Ehre geben, dass wir ihn anbeten, dass wir für ihn die Fahnen schwingen, dass wir für ihn Lob singen. Amen.
Sag Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.